The One Social, dein Podcast rund um Social Media Marketing und Branding. Wir berichten über exklusive Insights, spannende Learnings und lassen dich hinter die Kulissen unseres Agenturlebens blicken.
Hallo ihr Lieben, heute haben wir eine besondere Folge, weil unser allererster Gast im Podcast ist da. Und zwar ist es Creatorin Laura Schulte. Unter anderem auch bekannt als Holy Laura auf Instagram oder, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Okay Laurizzle auf TikTok. Genau, du hast da in letzter Zeit echt ein sehr rasantes Wachstum hingelegt. Wir arbeiten mit unserem Kunden Copenhagen Studios zusammen, haben da jetzt schon mehrere Kooperationen umgesetzt. Ja, du fokussierst dich auf skandinavische Mode und gibst Tipps und Tricks und Trend-Updates aus dem skandinavischen Raum eigentlich. Laura, möchtest du dich mal vorstellen und Hallo sagen?
Ja, sehr gerne. Wobei, du hast mir ja schon sehr gutes Intro gegeben. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Oder ich weiß nicht, soll ich jetzt noch ein bisschen was mehr erzählen, die Infos ausweiten? Genau, ich bin aus Düsseldorf und 27 und ich habe eigentlich schon länger auch so Content gemacht, irgendwie seit jetzt 2 Jahren, glaube ich. Aber vor einem halben Jahr ist es dann erstmals so ein bisschen mehr durch die Decke gegangen, sage ich mal. Also auch nachhaltig, dass sich irgendwie so eine Community gebildet hat. Genau, und sonst so, ich habe Kommunikationsdesign studiert im Bachelor und Master in Düsseldorf mit einem kleinen Auslandssemester in Litauen und habe dann nach dem Master angefangen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu arbeiten als Creative Producer. Und versuche das gerade so alles unter einen Hut zu bringen und habe jetzt auch seit diesem Jahr ein Management und ja, wann, wie sich das jetzt so entwickelt auf Instagram und TikTok.
Das klingt super spannend. Ich glaube, wir haben angefangen, du sagst gerade, das letzte halbe Jahr bist du so krass gewachsen. Ich glaube, unsere erste Kooperation mit Copenhagen hatten wir, da hattest du 2.500 Follower, kann das sein? Es waren auf jeden Fall unter 10.000 Follower und mittlerweile bist du, glaube ich, bei 83.000 Followern auf Instagram und bei TikTok. Wie viel hast du da?
Boah, da bei TikTok gucke ich gar nicht mehr so viel tatsächlich, weil das einfach ein bisschen low war die letzten Wochen oder Monate. Aber ich meine, es sind so 57.000 oder so. Wobei jetzt gerade verändert sich wieder ein bisschen was, weil ich auch an meiner Strategie irgendwie was verändere. Aber keine Ahnung, mal gucken. Aber ja, ich glaube, die erste Kooperation, ich habe nämlich auch überlegt, das war, glaube ich, im September zum Store Opening oder so. Und ich glaube, ich hatte sogar unter 2.000 oder gerade so 2.000. Das war auf jeden Fall auch noch bevor weil zuerst so August, September war das, glaube ich, wo ich so ein bisschen rausgefunden habe, was für mich auf TikTok funktioniert, um nachhaltig meinen Kanal aufzubauen. Und dann im November fing das erst auf Insta an. Und das war auch noch davor, glaube ich. Und genau, das war zum Store-Opening.
Wahnsinn. Wachstum und Viralität sind natürlich auch zwei Riesenthemen, mit denen wir uns gerade auf Brandseite natürlich immer beschäftigen. Und wir alle wissen, dass das Umfeld im Social Media immer enger wird und Wachstum und Viralität immer, immer schwieriger werden. Und du hast echt eine Nische für dich gefunden. Was ist so deine Strategie? Du hast gerade gesagt, du hast deine Strategie auch nochmal angepasst. Wie hast du deine Nische herausgefunden und wie hast du gemerkt, was funktioniert gut und ja, das hat wirklich Potenzial?
Trial and Error, würde ich sagen. Also man muss natürlich auch schauen, so was ist wirklich meine Nische, die ich auch wirklich dauerhaft bedienen kann, weil es bringt nichts zu sagen, oh, das ist eine Nische, da sehe ich voll viel Potenzial, das macht noch keiner und das wird safe klappen, aber wenn du es nicht fühlst, dann ist es nicht nachhaltig, weil du wirst nicht in der Lage sein, den Content durchgängig zu produzieren, würde ich auf jeden Fall behaupten, weil ich finde, wenn ich merke, ich fühle irgendwas nicht, dann ist das so ein Pain, das umzusetzen. Deshalb ist das natürlich erstmal wichtig. Aber ansonsten, wenn man dann ungefähr thematisch weiß, das ist so mein Ding, dann geht es halt viel auch um Mechaniken, um Ansprache. Und da muss man einfach ausprobieren und gucken, was funktioniert. Und ich bin keine Perfektionistin, weshalb es mir sehr leicht fällt, Dinge nach außen zu tragen, die vielleicht nicht perfekt sind. Und genau dadurch kann man aber dann auch eben rausfinden, was funktioniert und was nicht, weil es natürlich ganz oft die Dinge sind, wo man nicht die 1000 Stunden Arbeit oder Gedanken reingesetzt hat, die dann auf einmal funktionieren und so einfach Erfolge reproduzieren und immer schauen, wie es sich weiterentwickelt. Also ich hatte auch so Formate, sage ich jetzt mal, auf meinem TikTok, die mega lang super gut funktioniert haben. Wirklich jedes einzelne Mal ist es irgendwie viral gegangen. Und Viralität ist jetzt nicht nur wichtig, sondern ja auch für mich dann, wie meine Community davon wächst. Wenn ich halt in so einer Wachstumsphase bin, in der man ja eigentlich gefühlt immer ist als Creator, dass man wachsen möchte. Und das habe ich so lange gemacht, bis es einfach immer noch gut funktioniert hat. Aber ich habe gemerkt, okay, So, ich habe jetzt auch keine Follower mehr irgendwie dazu bekommen. So, die Leute langweilt es vielleicht auch. So, okay, fair enough, ganz ehrlich. Wir können es jetzt auch hier lassen. Aber es hat einfach lange funktioniert. Und da muss man einfach so ein bisschen in den Analytics gucken, wie sich das Verhalten dann eben verändert.
Hat es auch Nachteile, so schnell zu wachsen? Also, wie hast du das wahrgenommen? Ich meine, das verändert natürlich auch wahrscheinlich viel in deinem persönlichen Leben. Aber wie ist deine Zielgruppe da aufgestellt? Du kommunizierst auf Englisch, richtig? Also du sprichst ja eigentlich auch sehr, also eine internationale Community an, anders als jetzt vielleicht Creator, die eher auf Deutsch, auf ihrer Muttersprache kommunizieren. Merkst du das in deinen Analytics? Ist das von Vor- oder von Nachteil, so schnell zu wachsen?
Ich glaube, also ich habe keinen Nachteil festgestellt, was jetzt irgendwie schlecht dran wäre, schnell zu wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Unternehmen cool ist, wenn Leute schnell wachsen und noch nicht wissen, was sie vielleicht auch wert sind und dann ganz schnell bei den Creatern irgendwie noch ein paar für die Unternehmen günstige Kooperationen rausbekommen. Ist ja auch okay, so sollen sie machen. Die Creator werden schon wahrscheinlich früh genug dann irgendwie checken, was sie vielleicht auch wert sind, wenn dann ihre Rates immer direkt angenommen werden und keiner wirklich verhandelt. Aber ich habe eigentlich nichts Negatives wahrgenommen. Ich hatte schon am Anfang das Gefühl, dass ich so dachte, okay, wow, auf einmal gucken so und so viele zehntausende Leute meine Story und ich hatte so richtig Lampenfieber, irgendwie was zu posten, weil ich so dachte, oh Gott, so, das sind jetzt nicht mehr halt die und die aus der Uni oder aus der Schule irgendwie, die das sehen, sondern ja, einfach wirklich viele Leute und dann wird man sich auf einmal dieser Reichweite auch so bewusst, glaube ich, wenn das von jetzt auf gleich kommt und nicht, wenn das so immer weiter wächst. Das ist ja wie, wenn man, keine Ahnung, Neffen oder so sieht und auf einmal ist der gewachsen und dann nimmst du das Wachstum total wahr, wenn du es halt, ja, ne, wenn es ja auf einmal so da ist. Aber so an sich hatte ich jetzt keine schlechte Erfahrung damit. Bezüglich der Sprache, ja. Also auf TikTok muss man sagen, jedes Video wird einzeln bewertet und ich habe da, glaube ich, die ganze Zeit so 50% meiner FollowerInnen sind aus den USA. Aber wenn ich was auf Deutsch poste und das Video kann auch erfolgreich sein, also keine Ahnung, sagen wir mal 100.000 Views oder 20.000, 80.000, was auch immer, dann sind trotzdem 80% aus Deutschland und dann der Rest wahrscheinlich Österreich oder Schweiz, weil halt jedes Video neu bewertet wird. Und genau, auf Instagram ist es natürlich auch so, wenn du auf Englisch produzierst, ist einfach eine internationalere Zielgruppe, das ausgespielt wird. Das wechselt auch immer. Aktuell, ich weiß nicht, welches Reel, weil es sind ja eigentlich nur die Reels, die irgendwie die Reichweite wirklich pushen. Außer es geht mal ein Karussellpost oder so auf Explore-Page, aber das passiert jetzt auch. Also das ist nicht so, dass man dadurch krasses Wachstum merkt. Also ich auf jeden Fall selten. Und irgendein Reel wird auf jeden Fall krass in Japan ausgespielt und auf einmal ist dann Japan in den Top 5 Ländern. Was ich aber ganz cool finde, weil ich ja viel skandinavisch, aber auch so dieses Japandi-mäßige mache, weshalb mich das nicht stört. Und so die letzten drei Länder, also die Top 3 bis 5, die wechseln immer so ein bisschen random, auch mal, keine Ahnung, Argentinien oder so, weil das dann irgendwie da halt ausgespielt wird. Und ja, für viele Brands ist es natürlich nicer, wenn du voll den krass spezifischen Markt hast, wie zum Beispiel die Dachregion oder halt nur Deutschland oder, ne, also die Brands erwarten oft, dass wenn du aus einem Land kommst, dass du da die größte Reichweite hast. Und ich glaube, auf kurzfristige Weise, also ich hatte dann auch Gespräche mit potenziellen Managements oder so, die dann so waren, ja, und ne, wie ist das denn mit vielleicht mal was auf Deutsch machen und so, weil ne, der Ländersplit. Und das ist, glaube ich, kurzfristig natürlich gut für Kooperationen, weil dann einfach der Ländersplit da ist, den die Brands wollen. Aber auf lange Sicht, wenn man irgendwie auch international arbeiten will, dann wird das, glaube ich, irgendwann irrelevant. Wenn man natürlich immer noch so ein bisschen sein Heritage Country dabei hat, ist es gut. Was ich auch eigentlich immer ganz gut habe, also ich bin damit ganz zufrieden, aber die Mehrheit ist einfach international. Also wenn man auf Englisch Content, jetzt habe ich sehr lange geredet.
So. Nee, alles gut, ich finde es super spannend und ich überlege dann immer direkt, was es auch so für Marken bedeuten kann. Ich meine, es ist natürlich noch ein Unterschied, ob man jetzt Creator ist oder ja, ob man eine Marke ist, wo gerade dieser Persönlichkeitsfaktor immer irgendwie ein kleines Problemkind darstellt, weil es natürlich nicht so einfach ist. Ich habe eben erzählt, dass wir schon, ja, nicht unbedingt lange zusammenarbeiten, aber dich schon jetzt lange auf deinem recht steilen und rasanten Weg begleiten. Wir wählen natürlich Content Creator, ja, wie man daran merkt, nicht nur anhand ihrer Followerzahlen aus, sondern maßgeblich auch anhand von sag ich mal, Soft KPIs, unabhängig von den Insights. Wie gut passt jemand von seiner Tonalität, von seiner Bildsprache, thematisch? Sehen wir da Potenzial? Könnte das was Langfristiges sein? Wie wählst du denn deine Kooperationspartner aus? Also warum ist zum Beispiel Copenhagen Studios für dich ein Match? Vielleicht als Info, wir haben nämlich jetzt auch eine Langzeitkooperation abgeschlossen und du begleitest uns die nächsten Monate noch intensiver. Freue ich mich sehr drüber. Was sind für dich so Faktoren, wo du sagst, das passt oder das passt vielleicht auch nicht?
Ja, also safe natürlich die am meisten zahlen. Nein, Spaß. ja, also ich würde sagen, im Idealfall suchen Brands und Creator sich aufgrund derselben Faktoren irgendwie aus. Also, dass man das Gefühl hat, die Community interessiert, es passt zu mir, ich würde das Produkt auch privat konsumieren. Ich kann das authentisch irgendwie auch einpflegen, weil ne, ich bin jetzt nicht die größte Beauty-Maus. Klar, habe ich auch einen kleinen Dior Lip Glow Oil zu Hause und so, aber oder habe irgendwie nice Produkte für meine Haare oder was auch immer. Ich habe da auch Spaß dran, aber ich bin da einfach nicht so im Außen, sage ich mal. Und deshalb ja, sind da dann auch so Faktoren, ne, wo ich einfach sage, okay, aber passt das? Ich mag das Produkt, aber fühle ich mich gerade in der Lage, das auch so richtig so rüberzubringen, weil es einfach ja anders in meinem Leben sonst auch eine Rolle spielt, wie zum Beispiel Mode. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber...
Doch, natürlich. Ja. Authentizität ist total wichtig. Und das gerade, also du hast ja auch gesagt, du bist nicht perfektionistisch. Du inszenierst das perfekte Bild wahrscheinlich nicht innerhalb von 300 Bildern, sondern vielleicht ist es schon unter den Top 50. Das wäre ja schon viel. Sodass einfach es wichtig ist für dich, dass Produkte authentisch integriert werden können und dass du wirklich damit losgehst, ohne dich zu verstellen oder zu verkleiden. Ja. Finde ich auf jeden Fall einen super wichtigen Punkt. Passt natürlich bei Copenhagen sehr, sehr gut. Passt aber natürlich auch bei vielen anderen Marken sehr gut. Du hattest eben über TikTok und Instagram gesprochen, dass du immer mal wieder eine der beiden Plattformen mehr fokussierst und dass du auch zuerst bei TikTok, glaube ich, viral gegangen bist und das dann quasi mit rüber zu Instagram genommen hast. Gibt es da Unterschiede, wie du die Plattform bespielst? Oder wo differenzierst du da zwischen beiden Plattformen? Wie bespielst du auch Instagram im Main Grid oder auch im Feed Grid? Bei TikTok gibt es ja quasi nur den Video Grid.
Ja, weil du jetzt sagst, auf TikTok viral gegangen. Ich bin auch schon davor viral gegangen tatsächlich, aber es hat nie so Wellen geschlagen, dass ich wirklich gemerkt habe, von einem Video kommen 20.000 Follower oder so. Mhm. Das ist das, was ich, glaube ich, eben auch schon so angerissen hatte, dass Viralität nicht gleich Viralität ist, sondern dass manche Videos halt den Leuten zeigt, ah, okay, da ist aber auch ein Account hinter und der interessiert mich. Genau, aber das war das erste Mal letztes Jahr eben so im August ungefähr. Ja, und da war TikTok dann auch einfach mein Fokus, weil da einfach dann in der Phase war ich einfach TikToks kleiner Engel so gefühlt, also Algorithm Angel. Da hat einfach super viel dann funktioniert und wenn halt ein Video viral geht, dann wirkt sich das auch auf die anderen aus und dementsprechend hatte ich einfach eine super Performance. Habe auch teilweise von ein, zwei Videos eine krasse Conversion gehabt auf Insta, also was heißt krass, aber für mich damals krass, so mal 400-500 Leute, die wirklich von einer Plattform auf die andere gekommen sind. Aber das war auch wirklich mäßig und dann ja, war ich eigentlich auch immer so, hä, aber wie wächst man denn auf Insta? Also sorry, was soll ich denn machen? Bis ich dann irgendwie so den Tipp bekommen habe, so ja, poste halt einfach deine TikToks auf Insta. Ich war so, die Leute sind nicht bereit dafür, das geht nicht. Weil auf TikTok hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, okay, wow, das ist jetzt eine Plattform, da kann ich was posten und das sieht keiner aus der Schule oder aus der Uni oder so. Also ich hatte auch mit 13, glaube ich, oder 12, 13, ich weiß nicht, schon mal ein YouTube-Account, heimlich natürlich. Das heißt, ne, da hat das auch keiner gesehen, da habe ich mich dann auch getraut, auf TikTok dann auch. Klar, waren dann auch mal Leute, die man kannte, die das gesehen hatten. Aber dann wirklich auf Insta ist halt krass, diese Fear of Perception einfach, dass wirklich alle, die einen dann irgendwie kennen, das sehen. Aber ja, dann habe ich mich entschieden, die TikToks quasi 1:1 zu spiegeln auf Reels. Und damals hatte ich das auch, dass ich die nur bei Reels posten konnte. Die wurden niemandem im Feed angezeigt, der mir gefolgt ist. Ich weiß nicht warum, weil das hat sich nach einem Monat auf einmal geändert und dann wurde das auch meinen Followern angezeigt. Was ich halt direkt gesehen habe, weil dann alle Leute irgendwie kommentiert und so haben. Mhm. Und ich war so, krass, vorher war das perfekt quasi. Ich habe die Reels gepostet und war so, aber es sieht ja wirklich keiner gerade. Und das wurde nur neuen Leuten ausgespielt. Ich glaube, zu der Zeit wurde Reels auch krass gepusht einfach von Meta. Das heißt, es war auch einfach gutes Timing. Ich glaube, die Ansprache war auch einfach, gerade weil es von TikTok war, ein bisschen anders als Reels, was ja oft so Ästhetik und nicht so viele Leute reden. Ja. Also zumindest, wenn ich auf Reels gucke, was ich halt nie tue, genau deshalb. Ja, und ich glaube, das war ein ganz gutes Timing dann. Und aktuell, ich habe dann eine Zeit lang halt erstmal alle TikToks, die ich schon hatte, jeden Tag einfach runtergeladen auf Reels und musste halt gar nichts produzieren für Reels extra, weil ich halt alles irgendwie schon hatte aus den letzten 2 Monaten oder so. Und die letzten Wochen und Monate habe ich eigentlich auch immer auf TikTok und auf Instagram alles gleich hochgeladen und merke jetzt gerade aber, TikTok ne, habe ich ja eben schon so angeschnitten, da geht nicht so, ich check's gerade einfach nicht, ich raff's nicht, was ich machen soll, so mäßig. Auf Insta checke ich das schon ganz gut, glaube ich. Also ja, manche Sachen sind mal stärker, mal schwächer. Ich kann das nicht immer ganz sagen, vorher hundertprozentig, aber ich checke schon eher, was für Mechaniken da gerade gehen und was irgendwie nicht. Man ist natürlich auch ein bisschen eingeschränkter wegen den 90 Sekunden. Ich glaube, manche Leute haben jetzt schon 3 Minuten Reels enabled, so als Test. Ich habe es auf jeden Fall nicht. Das heißt, und TikTok geht ja gerade in die andere Richtung. Die wollen, dass du lange Videos machst. Irgendwann machen sie vielleicht Mid-Roll-Ads und so. Das heißt, da entwickelt sich gerade der Need von der Plattform einfach quasi weg. Instagram Reels ist immer noch so mega kurz. TikTok will, dass du immer längere Sachen machst. Und dementsprechend bin ich bei Insta jetzt ganz gut aufgestellt in den Sachen, wo ich weiß, das macht mir Spaß, das kann ich da hochladen. Und für TikTok muss es jetzt einfach irgendwie was anderes sein. Und ich versuche das auch mehr auf Deutsch zu machen. Vielleicht auch mal Longform, I don't know. Da setze ich mich aber auch nicht so unter Druck. Ich glaube, wenn ich eine Idee habe, dann probiere ich es da einfach aus. Das ist halt eine super Plattform, um auch einfach auszuprobieren, weil ich habe das Gefühl, auch wenn was floppt, wird man nicht so bestraft vom Algorithmus, sondern ist so, ja, okay, aber das nächste kann trotzdem irgendwie durch die Decke gehen. Bei Insta denkt man mal so, fuck, irgendwie, jetzt hat das nicht funktioniert, jetzt wird das nächste bestimmt auch nicht funktionieren und jetzt brauche ich erst wieder was Virales, damit der Rest irgendwie performt und keine Ahnung. Also auf TikTok kann man einfach sehr gut ausprobieren.
Aber du würdest schon sagen, dass man sich auf Instagram langfristig auch einfach mehr trauen sollte, gerade um den Reels-Feed vielleicht nochmal intensiver zu nutzen. Man hat ja die Funktion, dass man Reels vom Main-Feed-Grid abkoppelt, sag ich mal. Also du postest ja in deinem Main-Feed auch eher, ja, ich sag mal, Still-Bilder, jetzt dann eben nicht die Reels, beziehungsweise hinterlegst die sonst mit einem Titelbild, was vielleicht ein bisschen besser so in das Feed-Grid passt. Also diese Mischung zu finden aus Picture-Perfect und eben trotzdem diesem mehrwertgeladenen Content, ich nenne es mal so in Anführungszeichen, der dann ja doch sehr gut funktioniert, auch wenn du sagst, du findest gar nicht so viele Vergleichswerte. Vielleicht ist auch genau das gerade so dein Geheimrezept, in Anführungszeichen, dass du ja einfach mit mal ein bisschen neuerem Content auf Instagram loslegst.
Ja, voll. Also ich bin halt immer so, probier's halt einfach aus. Was kann schon passieren? Also ja, dann floppt es vielleicht, aber who actually cares? Keiner. Also niemand guckt sich deine Sachen so genau an und denkt, ah, jetzt gucke ich aber in 2 Stunden nochmal, wie viele Views das hat. Nein, das machst nur du. Also immer einfach ausprobieren und im Zweifel funktioniert es nicht und dann hat man irgendwie daraus gelernt, wobei ich auch sagen muss, gib den Sachen mehrere Chancen, weil vielleicht ist es einmal das Thema oder die Mechanik oder das Licht oder deine Hashtags oder so, also einfach ein paar Mal dieselbe Mechanik oder denselben Inhalt ausprobieren und dann einfach, wenn es nicht funktioniert, das nächste ausprobieren und ja, aber das ist auch manchmal leichter gesagt als getan, nicht jeder kann das, glaube ich, so leicht auch, gerade weil es ja auch dieses nach außen und sich präsentieren und inszenieren und so, ja, da muss man einfach uneitel sein, glaube ich, wenn man wirklich was reißen will.
Als Creator hat man natürlich den großen Vorteil, dass du als Gesicht hinter deinem Account stehst. Du stehst für eine Persönlichkeit und Leute folgen dir wahrscheinlich nicht nur aufgrund deiner Tipps, sondern eben auch, weil sie sich für dich interessieren, für deinen Lifestyle. Wir haben eben, bevor der Podcast losging, auch darüber gesprochen, wie viele Nachrichten dann irgendwie eintrudeln, wo die Leute dich nach Produkten fragen, nach zum Beispiel der Fashion Week fragen, auf der du jetzt im Januar unterwegs warst in Kopenhagen. Als Marke ist das natürlich immer nicht so einfach und genau das ist die Krux und da kommen natürlich gerade da Content Creator einfach ins Spiel, die der Marke eine Persönlichkeit verleihen, zusätzlich natürlich zu irgendwie in-house produziertem Content. Würdest du auch einer Marke die Tipps mit an die Hand geben, die du gerade gesagt hast? Also einfach mal was, sich mehr trauen, mehr posten, mehr auch vielleicht in den Austausch gehen mit der eigenen Community?
Voll. Also wenn ich jetzt überlege, welche Brands ich irgendwie im Kopf habe, die cool sind, also erstens ist es natürlich oft, dass sie auf TikTok irgendwie präsent sind und da was anderes einfach mal gemacht haben, was man nicht von einem Brand-Account erwartet. Also ja, einfach ja, period, auf jeden Fall ausprobieren, mal was anderes sein und gerade auf TikTok oder gerade wenn man die jüngere Generation, die ja so heißgeliebte Gen Z ansprechen will, dann darf das einfach nicht zu werblich sein und natürlich geht es irgendwie um Sales letztendlich, aber am wichtigsten ist ja eigentlich, dass man checkt, wofür steht die Marke eigentlich. Und dass es dann Produkte gibt, die man käuflich erwerben kann, so das checken die Leute schon. Aber das Wichtige ist erstmal, also auch eine Marke hat einen Charakter. Und also ein Creator ist eine Marke und Marken haben aber auch Charaktere, so quasi beides ist irgendwie, keine Ahnung, same thing. Ihr wisst,
was
ich meine.
Was braucht denn eine Marke für dich, um attraktiv zu sein? Du hast gerade gesagt, wenn ich an die Marken denke, die ich cool finde, hast du da vielleicht 1, 2 Beispiele? Welche Marke macht es gerade extrem gut? Vielleicht auch auf beiden Plattformen oder vielleicht auch nur auf einer von beiden Plattformen?
Ja, ich finde, Loewe reißt gerade alles ab. Die sind so kreativ in ihren ganzen Vertical-Formaten. Und es geht eigentlich nie um irgendwie ein Produkt oder so, sondern einfach um behind the scenes oder ja, vielleicht dann auch ein Produkt, aber dann eben, wie es hergestellt wird. Die machen ganz kreative so ASMR-Videos oder sowas auch. Also wirklich verschiedenste Umsetzungsarten einfach und sehr kreativ und gleichzeitig aber auch nicht trashy. Also es sind trotzdem, man sieht, dass das gut produzierte Sachen sind. Ja, und so Duolingo oder so kennt ja mittlerweile auch jeder einfach. Da war einfach immer halt dieses Maskottchen und es ging um gar nichts anderes. Und die tun dann auch nicht so von wegen, ja, hier, keine Ahnung, wir machen jetzt mal richtige Werbung oder so für so ein Produkt, sondern ja, da ist einfach dieses Maskottchen und das macht jetzt diesen Account hier. Und ja, man checkt auch einfach, dass da Leute hinterstecken, hinter diesen Unternehmen. Und ja, ich glaube, das ist the way to go.
Vielleicht noch kurz ASMR, um den Trend nochmal unserer Community zu erklären. Ich glaube, es geht, ich bin auch nicht ganz so tief drin, darum, dass man eine Geräuschkulisse schafft, richtig? Ich glaube, du hattest es auch schon mal für Copenhagen gemacht, richtig?
Ja, genau.
Okay, also man, das sind genau die Videos, wo man immer auf die Verpackungen klopft, etc. Für alle, die es jetzt nicht genau vor Augen haben.
Ja, oder auch so fancy Mikrofone dann so.
Genau, ja. So drüber. Jetzt hört ihr es bestimmt auch.
Schön.
Streichen.
Kleine.
Oder flüstern.
Wir können den ganzen Podcast auch flüstern. Auch eine schöne Idee.
Es gibt safe so ASMR-Podcasts zum Einschlafen oder so.
Aber schon auch creepy, wenn jemand die ganze Zeit flüstern würde.
Schon, ja. Aber ich bleibe immer auch ein bisschen hängen. Also ich sag's euch, wie es ist.
Ja, also es ist genau wahrscheinlich dieses Unexpected, was du eben meintest. Ja, dass eine Marke einfach nochmal ganz anders auftritt. Vielleicht auch bei TikTok, vielleicht aber generell im Social Media. Wir beschäftigen uns gerade selber ganz intensiv, gerade mit so Kennzahlen wie zum Beispiel auch Nicht-Follower. Also wie erreichen wir halt die Leute, die wir noch nicht erreichen, ist ja natürlich ein großes Ziel, nicht nur für Creator, die wachsen wollen, sondern natürlich auch für Marken, die wachsen wollen. Und gerade da zeigt sich, dass auf lange Sicht die Dinge, die wirklich neu sind, einfach mehr Leute erreichen, die man ja noch nicht in seinem Markenkosmos hat. Siehst du das auch so? Also genau, dass Content-Formate, die neu sind, nicht im ersten Zug unbedingt die größte Performance hinlegen, auch gerade in der eigenen Zielgruppe. Wir sehen aber, dass diese Formate gerade in neuen Zielgruppen extrem gut performen. Hast du da auch mal in deine Insights geschaut? Siehst du das auch, dass zum Beispiel neue Sachen, die mal von, ich sag mal, etablierten Serien abweichen, dann vielleicht nochmal mehr neue Leute erreichen? Gerade bei Instagram, bei TikTok hattest du ja eben schon gesagt, dass hier das Content-Piece an sich eh schon sehr viral geht und nochmal eine neue Zielgruppe aufbaut. Bei Instagram ist es ja doch oft so, dass gerade ja Inhalte, die nicht unbedingt neu sind, dann ja doch eher im ja in der bestehenden Followerschaft irgendwie ausgespielt werden.
Mhm. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass Dinge, die neu sind, erstmal auch Aufmerksamkeit ziehen und dementsprechend auch besser und besser, aka mehr Leuten ausgespielt wird und neuen Leuten. Aber ich glaube, oft sind es auch die Wiedererkennungswerte, die Leute hängen bleiben lassen. Und dann ist natürlich die Frage, sind es dann die Follower, die halt dann hängen bleiben oder neue Leute? Also oft ist es ja auch so, man sieht irgendwas immer und immer wieder und dann checkt man, ah, warte mal, das ist immer dieselbe Person. Dann gehe ich mal aufs Profil und dann folge ich vielleicht. Also ich glaube, das ist so genau diese beiden Extremen. Also es ist ja auch ganz oft diese Technik, dass man irgendeine Mechanik hat, um Wiedererkennungswert zu schaffen. Gerade auf so For You-Page-basierten Plattformen wie TikTok, dass man, ne, weil da man folgt einfach weniger Leuten und Follower sind auch weniger wichtig auf TikTok als die Reichweiten, weil du kannst auch die Reichweiten erzielen, ohne dass du Follower hast. Und dann ist es aber natürlich irgendwann, ich sag mal, wenn man irgendwie damit Geld verdienen möchte, eine Karriere draus machen will, auch wichtig, dass du dich als Person brandest und die Leute checken, dass du immer auch diese Person bist, die sie da irgendwie sehen.
Ja. Also tatsächlich auch bei Creatern ein Thema, die Balance zu finden zwischen Wiedererkennungswert und aber auch dem nötigen Neu-Input und irgendwie nochmal das Neue auszuprobieren, was dann vielleicht den Wiedererkennungswert auch manchmal über den Haufen wirft oder irgendwie erweitert.
Ja, voll. Ja.
Was sind denn so deine 4 bis 5, ich will es nicht zu sehr eingrenzen, Go-To-Tipps oder Learnings, die du jetzt in den letzten Wochen und Monaten während deines Wachstums machen konntest, um das nochmal so zusammenzufassen? Du hast jetzt eben schon ganz, ganz viel gesagt, aber um es nochmal so auf den Punkt zu bringen und vielleicht auch abzuschließen, was würdest du auf jeden Fall nicht nur Creatorn, sondern auch Brands mit auf den Weg geben?
4 bis 5 Tipps, was ich mitgeben würde. Also ja, das eine habe ich ja schon gesagt. Einfach ausprobieren. Einfach mal machen. Einfach mal Macher sein. Da hätte ich mir sehr gut vorher Gedanken machen können, weil ich kann mich immer ganz schwer dann entscheiden, weil ich immer so sehr ganzheitlich dann alles abdecken will.
Ist es vielleicht auch ein Tipp, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch zu kommunizieren? Also da auch vielleicht ein bisschen zu switchen, um verschiedene Leute zu erreichen?
Ich glaube, das kommt einfach darauf an, worin man sich wohlfühlt. Also für viele ist es, glaube ich, so, dass wenn sie ihre nicht native Sprache sprechen, dass sie sich irgendwie von dem Inhalt distanzieren können und deshalb vielleicht auch offener sprechen können. Also habe ich auf jeden Fall schon öfters so irgendwie im Bekanntenkreis erlebt. Aber wenn man sich halt auf Deutsch wohler fühlt, dann halt auf Deutsch sprechen. Aber jetzt fallen mir so langsam ein paar Sachen ein. Also ein anderer Tipp wäre, glaube ich, immer in der Community zu denken, also in dem Receiving End quasi, in der Person, die sich das anschaut, zu denken, wie nimmt die das wahr, und die Person hat nicht dasselbe Wissen wie ich und deshalb halt nicht unbedingt von irgendwelchen Dingen ausgehen, dass das Wissen schon da ist oder so. Dann natürlich irgendwie, ne, ein Versprechen geben am Anfang von einem Video oder so, wenn wir jetzt über Verticals sprechen, und das auch einhalten. Einfach, wie sagt man, wenn was gut funktioniert hat, Erfolge reproduzieren. Also wenn life gives you lemons, ne, squeeze it quasi, sag ich immer. aber es ist halt wirklich so, wenn was nicht funktioniert, dann funktioniert es halt auch einfach nicht. Dieses so, ne, man sagt ja, kill your darlings, ist halt einfach wahr. In allen möglichen Bereichen. Es kann sein, dass du denkst, aber es ist so cool und bla. Ja. Und ey, wenn du Spaß dann hast, dann mach's, aber dann erwarte vielleicht keine krassen Views oder so. Ja, und sonst macht es einfach Sinn, immer zu schauen, was gerade funktioniert und wie kann man das vielleicht für sich selber anwenden. Also man muss natürlich immer abwägen, wie kann man sich selber treu bleiben und trotzdem aber relevant.
Ja, du hattest eben, glaube ich, auch eingangs einmal gesagt, als wir über die Auswahl von Markenpartnern gesprochen haben, dass es halt einfach ein Match sein muss. Wenn ich mir den Markt angucke, es gibt aus Brandsicht unfassbar viele Creator da draußen und aus Creator-Sicht natürlich auch unfassbar viele Brands. Ich meine, selbst wenn man nicht eine große Community hat, sliden da ja täglich irgendwelche Sonnenbrillen und Beauty-Anbieter in deine DMs und wollen dir irgendwas zuschicken. Ich glaube, was wir auch immer merken, es ist einfach unglaublich wichtig, da sehr gezielt auszuwählen, nichts irgendwie zu sehr zu forcieren, wenn es eigentlich nicht unbedingt passt, sondern dass man sich auch da einfach auf die Expertise des Gegenüber verlässt und ja, sich aufeinander einlässt vor allem auch und Content-Formate annimmt, da nicht zu stark brieft. Ich meine, ohne darauf jetzt zu sehr einzugehen, das sind ja Themen, die man regelmäßig auf sämtlichen Conferences in Deutschland oder auch international hört und thematisiert. Aber ich glaube generell, dieses Thema Authentizität ist einfach nach wie vor unglaublich wichtig und wird auch immer wichtiger. Ich meine, gerade bei TikTok, wo ja nicht unbedingt Picture Perfect im Fokus steht, gerade da muss es natürlich einfach passen, weil, wie du selber sagst, die Community ist schlau und die guckt sich alles sehr genau an und nimmt auch sehr, sehr viel unterbewusst wahr. Und ich glaube, da darf man einfach sich nicht verstellen. Sei es die Sprache, die man eigentlich nicht spricht, sei es dann vielleicht ein Produkt, wo man eigentlich nicht hintersteht, oder wenn du sagst, du bist nicht so die Beauty-Maus und du plötzlich dein fünftes Schminktutorial für eine Brand hochladen würdest. Entweder du erschließt damit einen ganz neuen Markt, weil es dir vielleicht dann doch Spaß macht, oder es floppt halt wahrscheinlich.
Ja, und genauso ist es halt auch als Creator, dass man, also Brands müssen ihre Creator halt wirklich gut auswählen, aber gerade wenn man so startet und man 1000 Gifting-Anfragen und Kooperationsanfragen so bekommt, auch selbst wenn man sagt, irgendwie ist es vielleicht so, ja, so halb cool oder die Marke ist cool, die Auswahl ist jetzt vielleicht nicht, ne, weil man kriegt manchmal Anfragen von der Brand, denkt so, geil, ich liebe die Marke, und dann kommt hier irgendwie SS24 Lookbook und denkst dir, hä? Das ist alles übelst hässlich. No front, aber passt halt gar nicht. Aber gerade am Anfang ist es ganz schwer, dann, ne, wie dieses, oh, man kriegt jetzt irgendwie was als Dauerleihgabe, nicht als Geschenk. Und das ist auch mega schön einfach. Man fühlt sich einfach voll besonders, dass man von den Marken, die man irgendwie auch mag, so erkannt und verstanden und auserwählt wird. Aber da auch zu lernen, ey, okay, das ist vielleicht ein nices Piece, aber brauche ich das jetzt gerade wirklich? Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man auch merkt, bei so Creatoren, die vielleicht auch gerade wachsen, die starten alle, weil sie auch einfach cool sind und so ihr Ding machen, und irgendwann wachsen die alle, so spitzt es sich immer mehr zu und auf einmal haben alle dieselbe Tasche, dieselbe Sonnenbrille und es sieht super gleich aus. Und wenn man so aus dem Business kommt, dann checkst du halt, ja, okay, also, ne, das Gifting ging halt an 100.000 Creator, also nicht 100.000, ne, aber einfach an sehr viele. Und da finde ich, ist es so der Trick auch zu wissen, okay, das gibt mir gerade einfach nichts. Ja, das ist vielleicht irgendwie ein nices Piece, aber will ich jetzt wirklich die Tausendste sein mit genau dieser Tasche, oder warte ich vielleicht einfach, bis was anderes kommt und es passt einfach besser?
Also vielleicht der letzte Tipp, Individualität beibehalten, auch wenn viele tolle Angebote da draußen rumschwirren, um eben nicht vergleichbar zu sein, sondern outstanding zu bleiben.
Yes.
Ich glaube, das ist eigentlich ein schöner Abschluss. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du wen grüßen? Deine Familie?
Nein. Ich glaube, wenn wir jetzt über dieses Outstanding und Individualität, ich habe so gelernt, irgendwie, je älter ich wurde, dass es auch voll schön ist, sich vergleichen zu können und so zu sein wie andere, weil ich finde gerade so, wenn man so erwachsen ist, jetzt mal eine Teenie, man ist so, boah, ich will anders, ich bin so anders, ich bin einfach different, so Pick-Me-mäßig. Aber ich finde, also klar muss man als Creator irgendwie so sein USP haben, aber ich finde einfach als Mensch, finde ich es auch voll schön, wenn man so sagt, ey, ich bin einfach genauso, mir geht's genauso, dieses Wissen, man ist gar nicht allein damit. I don't know, vielleicht komplett random einmal im Kreis gerade um die Ecke abgebogen, aber ich finde, wenn man so über Individualität spricht, kann man auch darüber sprechen, dass es voll schön ist, sich miteinander vergleichen zu können und auch Ähnlichkeiten festzustellen.
Ja, vor allem menschlich, sag ich mal. Ja, ich meine, das ist halt menschlich. Ja. Ich meine, so baut man ja auch irgendwo Communities auf.
Ja, voll, weil die Leute denken sich, oh, ich kann da voll relaten, weil ich trage auch immer gerne Oversize-Sachen und werde dafür immer geschämt, dass ich irgendwie nicht meine Taille zeige oder so. Das ist ja dann dieses, ja, es ist alles wägen und...
Ja, es hat viel mit Balance zu tun auf jeden Fall. Ja. Zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Vielen, vielen Dank, Laura. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit in Köln. Kleinen Ausflug und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.